Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Schönen Ostersonntag.
Herzlich willkommen. Wir erklären in den kommenden 2 Stunden Ostern einfach zu einem Fest der Liebe und beginnen die heutige Sendung mit der Vorstellung eines Buches mit wahren Liebesgeschichten.
Außerdem haben wir ein Osterei für Sie, nämlich das wahrscheinlich beste Buch dieses Frühjahrs.
Sagst du.
Sag ich. Und wir hören Musik von Matt Korn, Baggin.
Umberto Eco hat auf das Dilemma hingewiesen, dass es heutzutage schwer ist, zu jemandem zu sagen, ich liebe dich. Weil alle wissen, wie oft genau diese Worte schon gebraucht wurden und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass genau diese Worte über kurz oder lang zu jemand anderem gesagt werden. Und trotzdem ist und bleibt die Liebe unser Lieblingsthema.
Gerade ist der Band Erzähl mir von der Liebe erschienen. Basierend auf einer Kolumne im Tagesspiegel bietet er wahre Liebesgeschichten. Und wir sprechen darüber jetzt mit einer der Herausgeberinnen. Willkommen bei den Literaturagenten, Joanna Niedfeld.
Guten Abend.
Frau Niedfeld, wir lesen in Ihrem Buch von einem Paar aus der Provinz, das nach Berlin gekommen, sich in Sexclubs auslebt. Wir lesen von der Konstellation ein Mann, 3 Frauen, 4 Kinder, die in Stuttgart zusammenleben. Wir lesen von einer Frau, die dadurch geprägt wurde, in einem Abhängigkeitsverhältnis zu stehen. Alles ist sehr persönlich, oft intim. Wie sind Sie an all diese Geschichten gekommen?
Ja, das ist oft sehr kompliziert, weil es ja keinen Verband der Verlassenen oder eine Lobby für Frischverliebte gibt. Aber oft ist es so, dass wir sehr gezielt auf Protagonistensuche gehen. Also zum Beispiel das eben von Ihnen angesprochene Paar, das dann sich in das wilde Berliner Sexleben stürzt, hatte mein Kollege Robert über einen Berliner Swingerclub tatsächlich gefunden. Aber häufig ist es doch so, dass wir die Leute übers Internet finden, über Instagram, über Hashtags, mit denen suche ich viel. Also Hashtags wie Trennung, endlich Single, alleinerziehend, Kinderwunsch, sowas. Oder unter Postings gibt es häufig so Diskussionen und dann schreibe ich die Nutzerinnen und Nutzer direkt an.
Und sagen dann zu dem, haben Sie Lust, sich mit mir zu treffen, uns Ihre Geschichte zu erzählen für die Kolumne im Tagesspiegel?
Genau, ich habe dann so einen klassischen Anschreibetext, den ich immer variiere und da frage ich das. Vielleicht kann ich hier ganz kurz einen Appell einrichten. Und zwar, die Kolumne läuft ja nach wie vor im Tagesspiegel. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch eine tragische, außergewöhnliche oder aufreibende Geschichte zu erzählen haben, können Sie uns gerne schreiben an liebe@tagesspiegel.de. Damit würden Sie uns fast einen Arbeitstag Suche ersparen.
Und ich bin mir sicher, die Radio 1 Hörerinnen und Hörer haben ganz, ganz interessante Liebesgeschichten zu erzählen.
Das glaube ich auch, Frau Niedfeld. Sie müssen uns dann aber kontaktieren und sagen, das ist auf der Basis dieses Beitrags zustande gekommen. So, der Band eröffnet mit der Geschichte eines Paares. Ein Deutscher, der eine deutsch sprechende Brasilianerin kennenlernt als Studenten. Die beiden verlieben sich, verlieren sich aus den Augen und finden nach 35 Jahren wieder zueinander. Die Geschichte ist fast zu schön. Hatten Sie auch manchmal den Eindruck, wenn man das erfinde, das wäre nicht glaubhaft?
Ja, also definitiv ist das so, dass das Leben irgendwie immer die unglaublichsten Geschichten erzählt. Und ich glaube, dass das Buch ein ganz gutes Beispiel dafür ist.
Aber wenn man dann, der Gegeneindruck war, wenn man dann die eigene Liebesgeschichte betrachtet, denkt man, naja, ganz so glaubhaft ist die auch nicht.
Ja, also das ist auch Teil des Buches oder der Idee von diesem Buch, dass im Grunde wirklich jeder eine erzählenswerte Geschichte vermutlich im Repertoire hat, weil es uns wirklich überhaupt nicht darum geht, nur die total abgefahrenen Geschichten zu erzählen, sondern eben auch so die leisen, die Probleme, mit denen jeder irgendwie relaten kann und sie vielleicht auch schon mal erlebt hat.
Joanna Niedfeld, die von Ihnen und Ihren MitherausgeberInnen gesammelten Geschichten erzählen die schönen Seiten der Liebe, aber genauso die dunklen, Abhängigkeit, Betrug, Verlust. Das liest sich dann allerdings so schrecklich, dass man denken könnte, eigentlich wäre man ohne Liebe besser dran. Das ist wie eine Droge, von der man besser die Finger lassen sollte, oder?
Auf gar keinen Fall, weil das Buch ja auch schon erzählt, wie wunderbar, rauschvoll und beglückend das sein kann und wie letztlich das ja auch, Liebe ist ja auch eine Art Gemeinschaft zu finden zu anderen Menschen. Also
dann erzählen Sie doch mal so eine glückliche Liebesgeschichte. Machen Sie uns mal so ein bisschen aus dem Buch, machen Sie uns mal ein bisschen Lust aufs Lieben.
Eine glückliche Liebesgeschichte aus dem Buch.
Da muss sie erst mal blättern, so zahlreich sind sie nämlich doch nicht.
Ja, also das ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt selten eine Geschichte haben, die von vorne bis hinten nur toll ist. Aber es gibt zum Beispiel die Geschichte von Maggie und Jonas, die beide, also Maggie kommt aus Brandenburg, Jonas aus NRW, und die treffen sich beim Karneval. Und Jonas steckt zu dem Zeitpunkt gerade in einer Geschlechtsangleichung. Und da ist es so ein bisschen wie eben besprochen. Also die Voraussetzungen sind erstmal nicht so toll, weil Maggie hat eine Tochter, einen Job, also sämtliche Verpflichtungen, wohnt da auf einem Dorf, wo viele mit jemandem, der gerade mitten in der Geschlechtsangleichung steckt, nicht so viel anfangen können. Aber allen Widerständen zum Trotz setzen die beiden sich durch, ziehen zusammen, heiraten und haben letztlich, kriegen sogar ein Kind, also erleben gemeinsam das große Glück, kann man schon so sagen.
Sie haben die Liebesgeschichten all dieser Menschen aufgeschrieben und kommen dann natürlich an erzählerische Herausforderungen. Sie müssen ein Ende finden. Oft gibt es dann so Formulierungen der Art, diesmal wird es halten, oder sie sind sich ziemlich sicher. Mit anderen Worten, sie schrecken vor einem wirklichen Happy End ein bisschen zurück, oder?
Ja, das liegt auch daran, dass die Geschichten wahr sind und häufig auch tatsächlich nicht auserzählt. Also wir wissen ja nicht, was im nächsten Jahr ist und im übernächsten auch nicht. Und so richtig vorhersehbar ist Liebe und Beziehung ja auch nicht. Tatsächlich hatten wir in den Tagesspiegel-Kolumnen schon hier und da Geschichten, von denen wir dann 2 Jahre später gehört haben, dass sie nicht mehr gehalten haben. Also das ist so ein bisschen unser Weg, die Geschichten erzählerisch zu einem Abschluss zu bringen, aber in der Realität sind sie natürlich nicht abgeschlossen.
Sie haben auf Spotify eine Playlist zum Buch gemacht. Welchen Song sollten wir jetzt spielen und warum?
Ich mag ja am liebsten Freed from Desire. Ich finde, aus dem sprüht die Liebe so heraus und das Verlangen und die Wildheit.
Ein Buch, aus dem auch die Freiheit und das Verlangen nur so raussprüht, heißt Erzähl mir von der Liebe, wurde herausgegeben von Robert Ide, Johanna Niedfeld und Helena Piontek, ist bei Hansa Blau erschienen. 206 Seiten kosten 22 Euro. Vielen Dank für das Buch und wünschen wir uns doch alle jetzt untereinander mal viel Glück in der Liebe.
Vielen Dank.
Tschüss, machen Sie es gut. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got
no power, he's got his... Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Ein fulminanter Akt der Fantasie, ein Schelmenstreich, der dem Literaturbetrieb gespielt wird, um seine Mechanismen zu entlarven. Ein herrliches Sammelsurium von literarischen Kuriositäten. Das alles ist Frank Witzels Buch Meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts, das angeblich vergessene Autoren und Autorinnen vorstellt. Der Haken ist nur, die meisten von denen hat sich Frank Witzel selbst ausgedacht.
Wir haben Frank Witzel auf der Leipziger Buchmesse interviewt, dabei so getan, als fielen wir auf den Streich hinein. Das Interview dazu können Sie in unserem Archiv in der Sendung vom letzten Sonntag finden. Aber wir haben Frank Witzel natürlich auch gefragt, welchen Titel er denn nennen würde auf die Frage, welches Buch bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und bei seiner Antwort waren wir sicher, den Autor gibt es.
Erst würde ich natürlich zögern, weil es so viele Bücher gibt, aber dann würde ich mich vielleicht an das Buch erinnern, was für mich so eine richtige Initialzündung war, mich mit Literatur zu beschäftigen. Ich war so 12 vielleicht und habe von Peter Handke Die Hornissen gelesen. Und ich lese ein Buch, bei dem ich nicht verstehe, um was es geht. Ich verstehe diese Sätze nicht, obwohl ich sie lesen kann und auch begrifflich irgendwie einordnen. Und ich habe gedacht, da muss aber trotzdem etwas dahinter sein. Also ich habe das Buch nicht weggelegt und war frustriert und war entsetzt oder habe gesagt, was will der? Sondern ich habe aus irgendeinem Grund, ich weiß tatsächlich nicht warum, gedacht, ich verstehe das nicht, aber ich möchte rausfinden, was das bedeutet, warum jemand so schreibt und warum das als Buch veröffentlicht wird. Und ich habe dann tatsächlich das dann wieder liegen lassen, dann habe ich was anderes von Peter Handke gelesen, dann habe ich mich tatsächlich angefangen für Literatur zu interessieren, also jenseits der Jugend- und Kinderliteratur oder der Literatur, die man schon anfängt, damals in den Schulen zu lesen. Aber die habe ich nicht als persönlich empfunden. Das eine gehörte zu meiner Kindheit, die Schule gehörte zu dem gegen das, was ich sowieso war. Und Peter Handke, der kam aber eher aus diesem Bereich. Ich glaube, ich habe es bei einem älteren Freund vielleicht gesehen, der kam auch aus dem Bereich des Pop, der Musik, die man gehört hat. Er sah so aus, hatte lange Haare, eine coole Sonnenbrille. Auch das Cover, erinnere ich mich, war so etwas poppig gehalten. Und das letztendlich hat mich bei der Literatur gehalten. Und heute immer noch geht es mir so, dass dieses Unverständnis, wenn ich in ein Buch schaue und ich verstehe etwas erstmal nicht, das erinnert mich, glaube ich, an diese Initialzündung, die mich überhaupt zur Literatur gebracht hat.
Frank Witzel empfiehlt Peter Handke, ein Autor, den es wirklich gibt. Die Hornissen ist erschienen bei Suhrkamp, 247 Seiten, kosten 12 Euro.
Radio 1, Favorit Buch.
Mein Rat an jedes Kind, das diese Möglichkeit hat: Nimm deine süße Kindheit und lauf. Versteck dich. Liebe sie, so sehr du nur kannst. Denn eines Tages wird sie dich verlassen und nicht zurückkehren. Das sind die Worte eines Kindes, dem die Kindheit gestohlen wird. Damon Fields kommt in einem Wohnwagen in Lee County in Virginia zur Welt. Als Sohn einer Teenager-Mutter, für die er als Kind schon sorgen muss, weil sie immer wieder den Drogen verfällt. Wegen seiner roten Haare bekommt er den Spitznamen Demon Copperhead, Dämon Kupferkopf. Mit Demon Copperhead hat Pulitzer-Preisträgerin Barbara Kingsolver einen großen Roman über ihre Heimatregion, die Appalachen, geschrieben. Eine der ärmsten Regionen der USA, im Norden des Landes. Ein Roman über Armut, das Aufwachsen in Pflegefamilien und über die Opioidkrise in den USA. Erzählt aus der Perspektive eines Kindes. Die Literaturagenten haben mit Barbara Kingsolver über Demon Copperhead gesprochen.
Marie, du hast das Interview mit Barbara Kingsolver geführt, während sie zur Lesereise in Deutschland war. Wo und wie ist das passiert?
Na, leider hat die Lesereise sie nicht nach Berlin geführt. Also haben wir uns nur zusammengeschaltet, bevor sie in München gelesen hat. Und das hat auch gereicht, um sofort zu merken, was sie für eine herzliche, bescheidene und angenehme Gesprächspartnerin ist, die sich bei mir zuerst mal bedankt hat, dass ich auf Englisch mit ihr spreche und direkt alle Worte rausgehauen hat, die sie auf Deutsch kennt.
Guten Tag, guten Morgen, danke, bitte, warum nicht?
Also wieso nicht? Das ist wirklich eine der wichtigsten Fragen auf Deutsch, da kann ich nur zustimmen. Demon Copperhead ist auf jeden Fall ein Roman über die Appalachen. Barbara Kingsolver lebt selbst auf einer Farm in den südlichen Appalachen. Das ist der Ort, in dem Demon Copperhead aufwächst. Lee County im Bundesstaat Virginia ist etwa anderthalb Stunden nur entfernt von ihrem Wohnort. Und ich glaube, viele deutsche Leserinnen und Leser, die wissen nicht so viel über die Appalachen, welchen Ruf diese Gegend hat und die Menschen, die da leben in den USA. Deshalb habe ich Barbara Kingsolver zu Beginn des Gesprächs gebeten, uns das mal anschaulich und aus der eigenen Lebenserfahrung zu beschreiben.
Well, I grew up in Kentucky, thinking it was a perfectly fine place to be from, to live, to grow up. And then I left and went away from the mountains out into the rest of the country and the world. I went to university in the Midwest and I was shocked.
Ich bin in Kentucky aufgewachsen und dann auf eine Uni im mittleren Westen gegangen. Ich war schockiert, als ich feststellte, dass die Leute über meinen Akzent lachten oder über die Art, wie ich mich kleidete. Sogar die Professoren waren manchmal sehr grausam, wenn es darum ging, meine Aussprache zu korrigieren. Bis ich das Gefühl hatte, dass ich mich ändern müsste, damit die Leute mich nicht verspotteten. Die Leute halten die Appalachen für rückständig. Das taten sie damals und das tun sie immer noch. Die denken, das sind arme, dumme Menschen, die keine Schuhe tragen, die mit 12 Jahren Kinder bekommen und ihre Cousinen heiraten. Das ist einfach ein weit verbreitetes Stereotyp. Die Kluft zwischen Stadt und Land ist in den USA sehr groß. Menschen aus den Appalachen werden Hillbillies genannt, Hinterwäldler. Das Stereotyp des Farmers mit Strohhut und selbstgebrannten Schnaps ist weit verbreitet. Und selbst fortschrittliche Leute, die darauf achten, andere nicht wegen ihrer Rasse oder sexuellen Vorlieben zu diskriminieren, lachen immer noch über die Landbevölkerung. Das ist ein politisches Problem in meinem Land. Ich dachte, wenn es etwas gibt, das ich hier als als Landbewohnerin tun kann, dann kann ich einen Roman schreiben, der erzählt, wie wir hier in den Appalachen wirklich sind und warum diese Rückständigkeit existiert. Es liegt daran, dass die Appalachen seit langem der ärmste Teil eines sehr reichen Landes sind. Ich lebe an einem Ort, an dem es nur wenige Krankenhäuser gibt. Wer zum Facharzt will, muss in einen anderen Bundesstaat fahren. Wir haben keine guten Bildungseinrichtungen. Wir haben überhaupt gar keine öffentlichen Verkehrsmittel, keine Züge oder Busse. Wir haben also eine Menge Probleme, aber nicht, weil wir darum gebeten hätten. Das wurde uns über die Jahrhunderte hinweg angetan.
So we do have a lot of challenges where we live, but it's not because we asked for it. This was done to us over centuries.
Barbara Kingservers Roman Demon Copperhead ist auch ein großer Roman über die Opioidkrise, die die Appalachen besonders hart getroffen hat. Hat sie dir im Interview erklärt, woran das liegt?
Ja, auch die Mutter des Helden Demon Copperhead wird an diesem Medikament sterben. Sie hat mir erzählt, dass es wirklich so war, dass der Pharmakonzern Purdue Pharma dieses Schmerzmittel Oxycontin, das ähnlich wirkt wie Heroin und ganz anders als die Packungsbeilage behauptet, extrem abhängig macht, ganz gezielt in den Appalachen zuerst in den Umlauf gebracht haben, weil die geahnt haben, dass es hier in diesen abgelegenen Tälern und Gebirgen auf besonders fruchtbaren Boden treffen wird.
We were chosen. Lee County, where this novel is set, was ground zero for the opioid epidemic because Purdue Pharma sent in these teams of drug salesmen. They gave candy and flowers to the receptionist. They promised the doctors, so if you prescribe 100 prescriptions of this drug, the drug to your patients, we will send you on a vacation to Hawaii.
Wir wurden ausgewählt. Lee County, wo mein Roman spielt, war der Ground Zero der Opioid-Epidemie. Die Pharmafirma Purdue schickte gezielt genau hierher ganze Teams von Drogenverkäufern mit Oxycontin. Sie schenkten der Arzthelferin Süßigkeiten und Blumen. Sie versprachen den Ärzten, wenn ihr 100 Rezepte für dieses Medikament verschreibt, schicken wir euch auf eine Reise nach Hawaii. Die Ärzte hatten nicht die Möglichkeit, Patienten an eine Schmerzklinik zu überweisen oder in einen Yogakurs zu schicken, weil es das hier oft gar nicht gibt. Oft haben die Patienten schwere Verletzungen und chronische Schmerzen durch jahrelange schwere körperliche Arbeit. Das war die Schwachstelle, die Purdue Pharma sah und die sie ausnutzten. Innerhalb von 2 Jahren hatten wir tausende Patienten, die süchtig wurden. Viele wussten es nicht einmal. Sie wussten nur, dass sie sich sehr schlecht fühlten, wenn sie die Pillen absetzten. Also gingen sie wieder zum Arzt und sagten, ich brauche die Pillen. Und wenn die Pillen nicht verfügbar waren, war das nächstbeste Mittel Heroin. Ich glaube, viele Menschen haben von den Klagen gegen Purdue Pharma gehört. Milliarden von Dollar wurden als Entschädigung gezahlt und die Leute denken, oh, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Der Gerechtigkeit wurde aber nicht Genüge getan. Die Menschen, die eine Überdosis genommen haben, sind immer noch tot. Die Menschen, die süchtig wurden, sind immer noch süchtig. Und die Kinder, die zu Waisen wurden, sind in unserer Region so zahlreich, dass sich das auf alles auswirkt. Es ist wie eine Flutwelle von traumatisierten Kindern, die unsere Schulen überschwemmt. Dieses Problem wird uns immer begleiten. Ich wollte eine Geschichte über die Waisen schreiben, wie das Leben für sie aussieht.
This problem is going to be with us forever. I wanted to write a story of the orphans. What life looks like for them.
Barbara Kingsolver, ihre Hauptfigur heißt eigentlich Damon Fields, bekommt aber den Spitznamen Demon wie Dämon und Copperhead, Kupferkopf, wegen seiner roten Haare. Copperhead ist auch der Name einer Schlangenart, die in den Appalachen lebt, der nordamerikanische Kupferkopf. Was verrät denn allein dieser raffinierte Name über Demon Copperhead und wie ist diese Figur zu ihnen gekommen, die wir ja als Kind kennenlernen und über 800 Seiten begleiten?
Well, it has a has a hint of danger, actually more than a hint. When I gave the book that title, I thought, oh, I don't know if the publisher is going to love this, but
im Titel steckt ein Hauch von Gefahr. Eigentlich mehr als nur ein Hauch. Ein Copperhead ist eine sehr scheue Giftschlange. Der nordamerikanische Kupferkopf lebt in unserer Region. Ich habe in meinem Leben nur wenige gesehen. Aber Demon erklärt zu Beginn des Romans, dass der Ort, an dem er mit seiner Mutter und seinen Nachbarn lebt, bei allen berüchtigt ist. Die Leute sagen, da ist alles voller Copperheads. Demon erzählt, dass er selbst tatsächlich noch nie eine gesehen hat. Es gibt keine, aber die Leute lieben die Gefahr, solange sie nicht selbst in Gefahr sind. Sie sagen, oh Gott segne dich, ich werde für dich beten. Darum geht es auch in diesem Roman, um die Wahrnehmung von Gefahr. Wie gern wir Gefahr auf andere projizieren, ohne uns vorzustellen, dass sie auch über die Mauern in unser eigenes Leben kriechen könnte.
without imagining that it really could creep over the walls into our own lives.
Barbara Kingsolver, Sie sind bekannt dafür, dass Sie in Ihren Romanen gerne schwierige Themen angehen. Rassismus, Gewalt gegen Frauen, Klimawandel. Themen, die bei vielen eher dafür sorgen, dass Sie einen Roman vielleicht nicht lesen wollen, weil Sie beim Lesen den Problemen der Welt entkommen wollen. Verraten Sie uns und vielleicht auch allen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die zuhören, doch bitte mal, was Ihr Geheimrezept ist, damit die Leute Lust haben, einen Roman über Problemthemen zu lesen.
Yeah, you're right. There's not a marketable one in the bunch. But I don't think about that. I just think about the world that I live in.
Ja, das stimmt. Es gibt kein einziges Thema in meinen Büchern, das sich gut vermarkten lässt. Aber darüber denke ich nicht nach. Ich denke nur über die Welt nach, in der ich lebe. Und wenn ich ein Buch anfange, weiß ich, ich werde viel Zeit mit diesem Thema verbringen und meine Leser auch. Ich verlange viel von Ihnen. Ich sage, okay, legen Sie all die anderen interessanten Dinge beiseite und hören Sie mir 10 Stunden lang zu. Ich wurde zu einem sehr höflichen und bescheidenen Menschen erzogen. Das ist Teil unserer appalachischen Kultur. Ich habe das Gefühl, dass ich mit den Lesern über etwas reden muss, das wirklich wichtig ist. Für mich und wahrscheinlich auch für Sie. Ich werde Ihnen nicht sagen, was Sie denken sollen. Ich werde Sie fragen, was Sie denken. Ich möchte Sie gut unterhalten. Und das tue ich, indem ich eine Welt erschaffe, die überraschend, farbenfroh und interessant ist. Und Ihnen Figuren gebe, mit denen Sie gerne Zeit verbringen wollen. Ich glaube an Handlung. Ich glaube an Zugänglichkeit. Ich bin unter Menschen aufgewachsen, die nicht unbedingt sehr literarisch gebildet waren. Ich stamme von Bauern und Arbeitern ab, von Leuten, die gute Geschichten erzählen konnten und gute Geschichten liebten. Und ich denke immer an diese Menschen beim Schreiben.
And people who knew how to tell good stories and who loved good stories. And I think that I'm always thinking of those people.
Sagt Barbara Kingsolver über ihren Roman Demon Copperhead. Gleich geht's weiter mit unserem Interview mit der Pulitzer-Preisträgerin.
Radio 1. Favorit Buch.
Demon Copperhead von Barbara Kingsolver ist in dieser Woche unser Favoritbuch. Der Roman wurde mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet, den Barbara Kingsolver damit schon zum zweiten Mal bekommen hat. Sie hat gerade selbst von der Bescheidenheit der Menschen in den Appalachen gesprochen. Dazu passt, dass sie selbst sich viele Jahrzehnte nicht vorstellen könnte, dass sie eine Schriftstellerin werden könnte, obwohl sie doch immer geschrieben hat.
Ja, sie hat mal gesagt, Autorin als Berufswunsch zu nennen, das wäre ihr genauso absurd vorgekommen wie Konzertpianistin oder Filmstar oder Menschen, die fliegen können. Und ich habe sie mal gefragt, warum ihr das so absurd erschien.
You know, I never would have said when I was a little girl, I want to grow up to be a writer. It just wasn't done.
Ich wäre als kleines Mädchen nie auf die Idee gekommen, zu sagen, dass ich Schriftstellerin werden will. Dort, wo ich aufgewachsen bin, war das einfach nicht üblich. Man hat sich nicht über andere Leute gestellt. Das hätte so hochtrabend oder hochmütig geklungen. Ich möchte Schriftstellerin werden. Ich dachte immer, Schriftsteller, das sind Leute wie Charles Dickens. Männer, die sehr alt oder tot sind und Engländer. Ich war nichts von alledem, aber ich liebte es zu lesen und ich liebte es zu schreiben. Also habe ich immer geschrieben, jeden Tag in ein Tagebuch. Ich schrieb kleine Geschichten und Gedichte, aber ich zeigte sie nie jemandem.
Und wie konnte unter diesen Voraussetzungen dann dennoch eine Schriftstellerin aus ihr werden?
Barbara Kingsolver hat mir erzählt, sie hätte 20 Jahre lang wirklich nur im Privaten für sich geschrieben und irgendwann wurde sie Wissenschaftsjournalistin, hat gemerkt, also mit Schreiben lässt sich ja auch Geld verdienen und dann hat sie einfach Texte geschickt an Literaturmagazine und Verlage, die zu ihrer eigenen Verwunderung sofort alles von ihr drucken wollten.
Was ich bemerkenswert finde, sie hat gerade über tote Schriftsteller aus England gesprochen, wie Charles Dickens, vor denen sie großen Respekt hatte. Und nun hat sie ja selbst mit Demon Copperhead einen der bedeutendsten Romane des grandiosen Charles Dickens umgeschrieben. David Copperfield, was ja schon eine Menge Selbstbewusstsein erfordert, sich da ranzuwagen. Wie ist sie darauf gekommen?
Sie hat mir erzählt, dass sie gar nicht anders konnte. Sie hat den Auftrag dazu von Charles Dickens selbst bekommen oder, naja, vielleicht eher von seinem Geist.
It's a funny thing. I happened to be visiting the home of Charles Dickens, where he wrote David Copperfield.
Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe zufällig das Haus von Charles Dickens besucht, wo er David Copperfield geschrieben hat. Es heißt Bleak House und liegt in Broadstairs in England. Es ist jetzt eine Pension und ich habe dort übernachtet. Ich ging in Dickens Arbeitszimmer, wo seine Sachen rumlagen, und ich spürte seine Wut. Ich verstand plötzlich, was ihn angetrieben hat. Ich hörte ihn sagen, Waisenkinder, Armut, man kann es schaffen, dass die Leute so etwas lesen wollen. Und es ist wichtig, dass du das schaffst. Ich hatte das Gefühl, dass er mir diese Aufgabe wirklich übertragen hat. Also las ich auf dem Heimweg nochmal David Copperfield und dachte, das wird funktionieren. Das kann gut werden. Ich begann in dieser Nacht auf Charles Dickens Schreibtisch mit dem Schreiben des Romans. Ich nahm mein Notizbuch und fing an, meine Figur, meinen David Copperfield zu entwerfen.
Barbara Kingsolver in David Copperfield beschreibt Charles Dickens aus seiner eigenen Erfahrung als Kind eines Vaters, der im Gefängnis einsitzen musste. Er musste als 12-jähriges Kind schon arbeiten, um seine Familie zu versorgen. Er selbst ist ein Überlebender der institutionellen Armut und weiß genau, welche Schäden die anrichten bei den Kindern. Warum mussten Sie bei der Opioidkrise in den USA ausgerechnet an diesen Roman aus dem viktorianischen England denken?
What Dickens was really writing about, I think for his whole career, he was driven by this anger, this humiliation that he experienced coming from poverty.
Dickens hat sein ganzes Leben lang über diese Wut, diese Demütigung geschrieben, die er aufgrund seiner Armut erfahren hat. Sein Vater kam ins Schuldnergefängnis, er selbst wurde zur Kinderarbeit gezwungen, was wir heute, glaube ich, Menschenhandel nennen würden. Und mir wurde klar, dass diese strukturelle Armut, in die er hineingeboren wurde, genau das ist, worüber ich auch schreiben wollte. Über Menschen, die zu einer bestimmten Klasse gehören und keine Möglichkeit haben, der Armut zu entkommen, weil dieselben Einschränkungen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Was mich dabei besonders interessiert hat, ist die Schutzlosigkeit der Armutsweisen. Ich wollte über diese Waisenkinder schreiben, die mit einem Trauma aufwachsen, die durch die Maschen des Sozialsystems fallen, dem es noch immer nicht gelingt, sich angemessen um diese Kinder zu kümmern. Und ich dachte, dass es eine Art metafiktionale Aussage ist, festzustellen, dass wir über 100 Jahre später immer noch mit denselben Problemen konfrontiert sind.
A metafictional statement to say 100 and however many years later, we're still looking at the same problems.
Und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sehen Sie zwischen Ihrer Hauptfigur, Demon Copperhead, und Dickens David Copperfield?
My plot is laid right over the plot of David Copperfield. So chapter by chapter, you know, David Copperfield begins chapter one, I am born. And Demon Copperhead begins, first of all, I got myself born.
Meine Handlung ist genau auf die Handlung von David Copperfield abgestimmt, Kapitel für Kapitel. David Copperfield beginnt so. Ich wurde geboren. Und Demon Copperhead beginnt genauso. Erst einmal musste ich es schaffen, auf die Welt zu kommen. Und er erzählt von seiner Geburt. Genau wie David Copperfield ist er in einer intakten Fruchtblase auf die Welt gekommen. Es ist eine ungewöhnliche, schwierige Art der Geburt, aber es gibt einen Aberglauben, den Dickens erwähnte, und der auch in den Appalachen existiert. Ich habe gehört, wie ältere Leute sagten, dass eine Geburt in der Glückshaube bedeutet, dass man niemals ertrinken kann. Ich habe das einfach aufgegriffen, auch was die Handlung angeht. So passiert in beiden Büchern dasselbe. Ich will nicht zu viel verraten, aber auch Demon Copperheads Mutter wird sterben. Aus dem Internat bei Dickens wird bei mir ein Pflegevater, der Jungen auf seiner Farm aufnimmt, nur um sie als kostenlose Arbeitskräfte zu benutzen. Der gefährliche Freund, der in David Copperfield auftaucht, wird bei mir Fast Forward, ein Football-Quarterback, ein Soziopath, der sehr charmant und sehr gefährlich ist. Die Figuren und die Handlung sind also gleich. Der Unterschied ist, dass Demon ein modernes Kind ist und nicht unschuldig. Dickens Version von David ist ein wenig blauäugig. Am Anfang sagt er, oh Mami, hat einen neuen Freund, ich hoffe, er wird nett sein. Wohingegen der Demon sagt, nö, der Typ ist nicht gut, er ist einfach zu weltgewandt, um so vertrauensselig zu sein. Moderne Kinder müssen einfach noch schneller erwachsen werden, wenn sie in Situationen kommen, in denen man sich nicht um sie kümmert. Demon ist es, der sich um seine Mutter kümmert. Er weckt sie auf, er erinnert sie daran, pünktlich zur Arbeit zu gehen und einzukaufen. Er hat keine Kindheit und weiß es nicht einmal. Aber er hat auch diese wunderbare, süße Seite an sich. Dieser Junge würde alles für seine Freunde tun, für seine Gemeinschaft. Unter all seiner Härte steckt ein Herz, das ich wirklich liebe und von dem ich möchte, dass der Leser es auch liebt. Dieser Junge würde alles für seine Freunde tun.
That, you know, I really love, and I want the reader to really love, this kid would do anything for his friends.
Und wir versprechen Ihnen, es ist wirklich leicht, die Liebe, die von diesem Buch ausgeht, zu erwidern. Barbara Kingsolvers Roman Demon Copperhead ist unser Favoritbuch in dieser Woche. Erschienen ist er in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren im DTV Verlag. 864 Seiten, kosten 26 Euro.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde.
Schönen guten Abend. Der Roman Als Großmutter im Regen tanzte war im vergangenen Jahr hoch erfolgreich. Jetzt ist eine Fortsetzung erschienen mit dem Titel Und Großvater atmete mit den Wellen. Die stellen wir Ihnen gleich vor.
Und vorher hören Sie noch die Radio 1 Buchbehandlung und Musik aus Spanien. Me da igual heißt der Titel. Das ist mir egal, aber das haben Sie sich wahrscheinlich schon gedacht. Klingt ja so ähnlich. L'Emperatrice heißt die Band.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Bei uns Literaturagenten können Sie eine maßgeschneiderte Buchbehandlung bekommen. Jeden Sonntag öffnen wir unsere Praxis und unsere praktizierenden Buchbehandler und Behandlerinnen tun ihr Bestes, um das passende Buch für Ihre Lebenslage zu finden.
Wenn Sie jetzt denken, das will ich auch, einfach auf radio1.de gehen, auf die Seite der Literaturagenten unseren Fragebogen ausfüllen, dann melden wir uns mit einem Behandlungstermin. Heute hat sich Vera bei uns zur Buchbehandlung angemeldet. Hallo Vera.
Hallo.
Hallo Vera. Du hast geschrieben, du bist 13 Jahre alt und dass du gerne viel und schnell liest. Hat mich sofort an mich selbst erinnert, als ich 13 war. Wie viel und wie schnell liest du denn?
Also sagen wir so, ich habe es mal geschafft, irgendwie 3 Bücher in 2 Tagen durchzulesen und die hatten irgendwie so 500 Seiten. Boah. Aber ich weiß nicht.
Das habe ich nicht geschafft. Das habe ich nicht geschafft. Beeindruckend.
Es waren Ferien, es und man hat halt nichts anderes zu tun, also ich.
Du suchst ein Buch, hast du uns geschrieben, für eine etwas unentschlossene Lebenslage. Vieles in deinem Leben sei in Bewegung. Ein Umzug steht kurz bevor. Von wo nach wo geht's denn?
Von Dresden nach Dresden. Wir ziehen in der Stadt um.
Und was alles ist da sonst noch in Bewegung?
Ja, also es ist halt bald Jugendweihe. Es ist halt der Umzug. Dann noch ist halt irgendwie ist halt das Gefühl, dass sich irgendwie so viel ändert, aber es ist schwer zu beschreiben.
Was müsste denn ein Buch mitbringen, damit es dir in diesen bewegten, bewegenden Zeiten so ein bisschen weiterhilft?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es selber nicht komplett.
Na, dafür haben wir ja auch unsere Buchhändlerin des Vertrauens, die wir jetzt vielleicht einfach mal dazu holen. Deine Buchbehandlerin ist nämlich heute Katharina von Uslar von der Buchhandlung Uslar und Rei in der Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg. Hallo Katharina.
Hallo ihr, hallo Vera.
Hallo Vera. Katharina, grüß euch. Hallo.
Du hast Veras Fragebogen ja genau studiert. Was fällt dir dazu ein oder hast du noch eine Frage an Vera?
Nee. Vera, ich habe ein Buch, was, glaube ich, gut zu dir passen könnte, es sei denn, du hast es schon gelesen. Das Buch heißt Kurz vor dem Rand und die Autorin heißt Eva Rottmann. Kennst du das schon?
Nee, habe ich noch nicht gelesen.
Super. Das hat 200 Seiten, für dich ein Klacks. Ist bei einem ganz guten Verlag erschienen, der heißt Jacobi Stewart. Es ist die Geschichte von Ari. Ari war ein bisschen älter als du schon, 16, 17. Tougher Teenager, Skaterin, sieht eher aus wie ein Junge, hat mehr Jungsfreundinnen als Mädchenfreundinnen. Und die verliebt sich eines Tages in Tom. Tom ist ein anderer cooler Skater, der plötzlich auftaucht. Sie findet ihn ein Idiot, sie will sich nicht verlieben, sie lässt es nicht zu und irgendwann kapiert sie, dass sie da aber heillos in ihn verknallt ist. Sie schreibt diese Geschichte nachträglich auf als Tagebucheintragung, die 14 Tage lang gehen. Tollerweise habe ich gestern gemerkt, dass sie an Ostermontag anfängt. Das heißt, du könntest es in Echtzeit lesen, obwohl du es wahrscheinlich doppelt so schnell liest.
Das Ich kriege das in einem Tag durch.
Ja, ja, wahrscheinlich kriegst du es in einem Tag durch. Ich glaube, es ist für dich, könnte es was sein, weil diese Ari im Laufe der Geschichte, und das beschreibt sie auch sehr gut, merkt, dass es noch eine andere Ari in ihr drin gibt, sozusagen eine andere Facette ihrer selbst, die sie erst entdeckt und auch akzeptiert, als sie sozusagen fast nicht anders kann. Das wiederum macht ihr letztlich so gute Laune und eröffnet ihr so viele neue Möglichkeiten, dass es schön ist, dass sie sich dazu durchgerungen hat und dass es dann auch zu einem ganz tollen Ende kommt. Ich glaube, dass es für dich vielleicht eine Identifikationsfigur sein könnte, weil es auch für dich wahrscheinlich die Situation geben wird, dass du dich öffnen musst, dass du neue Fragen stellen musst, dass du vielleicht neue Leute kennenlernst.
Vera, sag doch mal, könntest du dir vorstellen, dich mit der Ari, die da im Skatepark unterwegs ist, zu identifizieren?
Ja, klingt eigentlich gut. Also es klingt gut.
Ja. Ich merke schon, du bist eine sehr versierte Leserin. Toll.
Warum?
Warum? Allein schon, wie du gerade das Wort eigentlich in Frage gestellt hast, zeigt mir, was für ein tolles Sprachempfinden du auch schon hast. Mit 13 Jahren Chapeau, hatte ich nicht.
Naja, ist halt ein bisschen praktisch, wenn man irgendwie seit der ersten Klasse sehr viel liest und irgendwie Bücher von Mama.
Die Bücher von Mama. Und jetzt gab es mal kein Buch von Mama, sondern ein Buch.
Mama liest langsamer als ich. Ich gebe ihr inzwischen meine Bücher, die sie auch nicht liest, weil sie zu viel gleichzeitig hat. Aber egal.
Das genieße das Leben, das du hast, weil später wirst du immer sagen, ich habe keine Zeit zu lesen. Hoffentlich wirst du es nicht sagen, aber viele Erwachsene sagen das immer. Und dieses wirklich endlose Lesen am Stück ist auch ein Geschenk der Kindheit und Jugend, finde ich total. Genau, genieße es und du bist zumindest einen Tag lang jetzt versorgt mit einem Buch, das, mit dem du hoffentlich was anfangen kannst, nämlich mit dem Buch Kurz vor dem Rand von Eva Rottmann. Das erschienen ist bei Jacobi und Stuart. Hier steht ab 14 Jahren. Wir genehmigen das
gerade
aber mal.
Nominiert übrigens, wenn ich dazwischen schreien darf, für den Deutschen Jugendbuchpreis.
Klingt gut.
Versuch's. Ich kann mir vorstellen, dass du die Ari ganz gerne magst.
Und wir mögen euch ganz gerne und sagen schöne Ostern. Bis bald. Tschüss.
Danke, Katharina. Danke, Vera. Tschüss.
Tschüss.
Grüße nach Dresden. Wir freuen uns, dass wir da auch gehört werden.
Genau.
Das ist immer schön. Bis bald. Tschüss,
Tschüss
Vera.
Ihr Lieben. Tschüss.
Gut. Ja,
tschüss.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie dringend eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de. Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Wir gehen jetzt an Bord des Philosophenschiffs von Michael Köhlmeier. Eine sehr alte und gefeierte Architektin, Anouk Perlemann-Jakob, bittet einen Schriftsteller namens Michael, einen Teil ihrer Lebensgeschichte zu erzählen. Die Geschichte der Ausweisung ihrer Familie aus Russland auf einem der sogenannten Philosophenschiffe. Mit dem nötigsten Gepäck wurden sie im Jahr 1922 auf einem Dampfturbinenschiff ins Exil gebracht.
Der Schriftsteller möchte diesen Auftrag erst ablehnen und kehrt dann doch immer wieder zu Anouk Perlemann-Jakob zurück, um sich aus ihrem Leben erzählen zu lassen. Was es mit diesem Roman Das Philosophenschiff auf sich hat, weiß unser lesender Autor Christoph Magnusson. Weiterhin schöne Grüße nach Rom. Hallo Christoph.
Hallo Thomas, grüß dich Marie.
Wie ist denn der Frühling so in Rom, Christoph?
Ach, der Frühling ist herrlich. Der hat ja schon vor einer gewissen Zeit begonnen. Also wir haben uns jetzt schon so gewöhnt wieder an diese 20 Grad und die Vögel, die hier jetzt anfangen wieder alle zu singen, die Papageien, die Girlitze. Und das ist einfach so von der Stimmung her, merkt man so ein paar Tagen, dass auch hier man merkt, es geht los.
Ich fühle mich auch total bereit, mich auf 20 Grad einzustellen. Vielleicht kannst du am Anfang erstmal was zu diesem Begriff Philosophenschiff sagen. Was genau waren Philosophenschiffe? Welche Rolle spielen sie in diesem Roman?
Ja, also das steht im engeren Sinne für zwei Schiffe, mit denen wirklich in der Tat also Mitglieder der Intelligenzia, Intellektuelle, 1922 aus der jungen Sowjetunion beziehungsweise aus St. Petersburg meistens herausgebracht wurden. Das eine war eine Eisenbahnfähre namens Preußen. Das andere Boot hatte den sonderbaren Namen Oberbürgermeister Haken. Und auf diesen Schiffen wurden also Leute rausgebracht. Das steht aber generell auch überhaupt für alles, was 1922 passierte, also für eine generelle Welle der Ausweisung von Leuten, die auf der einen Seite Lenin überhaupt nicht genehm waren, weil sie einfach viel zu bürgerlich waren für ihn, auf der anderen Seite sich aber eigentlich auch überhaupt nichts haben zu Schulden kommen lassen. Das heißt, man konnte die jetzt auch wirklich nicht alle erschießen. Und deswegen hat man die auch auf anderen Wegen dann außer Land geschafft und hat das Ganze quasi dann richtig noch euphorisch als eine humanitäre Aktion verkauft. Mhm. Also nicht erschießen, das galt 1922 schon als humanitär.
Zu welcher Gruppe gehört Anouk mit ihren Eltern?
Ja, also ihr Vater ist Architekt, genau wie Anouk, die Hauptperson dieses Romans, dann ja auch selber Architektin wird. Die Mutter ist Ornithologin. Die sind eigentlich relativ unpolitisch.
Warum wird Anouk mit ihren Eltern überhaupt aus Russland ausgewiesen?
Ja, da geht nämlich jetzt genau dieses Spiel los. Also es gibt diese Fakten, die Ausweisung der Intelligenzia, aber dann geht Michael Köhlmeier rein in die Fiktion, in das Fabulieren, das Spiel mit diesen Fakten. Er denkt sich zum Beispiel aus, dass seine Eltern eine Ménage à trois hatten mit dem Dichter Nikolai Gumiljow, der kurz vorher erschossen wurde, weil er eigentlich erst ein Held war und dann aber doch sich also sehr viele Sachen hat zu Schulden kommen lassen. Und jeder, der sozusagen in die Nähe eines Erschossenen geriet, fühlte sich eigentlich schon beobachtet und bedroht. Das heißt, da gibt es sozusagen den ersten möglichen Grund, dass man die Leute ausweist, die in der Nähe dieses Dichters waren. Und dann eigentlich noch eine schönere Theorie, dass diese ganze Philosophenschiff-Ausweisungsaktion dieser ganzen Intelligenzia eigentlich nur da war, um einen Menschen aus dem Land zu bekommen, nämlich Nikolai Berdajew, der 10 Jahre vorher mal ein Buch von Lenin rezensiert hat und ganz viele Fehler ihm nachgewiesen hat. Das heißt, eigentlich sollte nur dieser Berdajew aus dem Land, aber damit das nicht so auffiel, dass Lenin eigentlich so ein kleinlicher, rachsüchtiger Typ war, der eigentlich schon diesen einen Mann da loswerden wollte, mussten ganz viele Leute drumherum das Land auch verlassen. Das heißt, da hat man natürlich also sofort wieder so Geschichten, wie ich sie gerne mag, wo sich so zwei linksradikale Rechthaber so eigentlich so sehr im Clinch liegen, dass ganz viel sonderbare Dinge drumherum passieren. Und da geht es dann los, dass man jetzt gar nicht mehr so genau weiß. Ist das jetzt, hat das was noch mit den Fakten zu tun oder ist das diese 102-jährige Hauptperson, diese Anouk Perlemann-Jakob, die einfach schon ins Fabulieren kommt? Oder ist es der Autor, Michael Köhlmeier, der ins Fabulieren kommt?
Jetzt haben wir dieses Setting, diese 102-jährige Architektin, die dem Schriftsteller was erzählt. Wie ist das denn aufgebaut, dieser Roman? Einfach als Abfolge von Treffen, in denen sie immer ihm mehr über ihr Leben offenbart?
Nee, es gibt in diesem Roman zwei Bewegungen. Also einmal diese Treffen in der Tat, wo diese wirklich sehr faszinierende Hauptperson, diese 102-jährige Architektin erzählt aus ihrem Leben. Dann gibt es aber noch die Gegenbewegung, dass der Michael genannte Autor, der das aufschreiben soll, in seiner Freizeit ihr quasi hinterher recherchiert. Das heißt, er schreibt eben nicht nur auf, was sie ihm erzählt, sondern recherchiert auch, was es drumherum alles über sie in Erfahrung zu bringen gibt und findet dabei dann wiederum doch auch einige Sachen raus, die sie bei aller vermeintlichen Offenheit dann doch nicht so ganz so gerne erzählen will.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu viel vom österlichen Eierlikör genascht habe oder ob das Verwirrspiel, in das uns Michael Köhlmeier da hineinzieht, so gelungen ist. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ist daran Wahrheit und was ist Fiktion. Wie gelungen ist das für dich?
Also ich finde es sehr gelungen und zwar gerade, weil diese Grenze unklar wird, weil es sozusagen nicht also ein faktenmäßig recherchiertes Buch ist, aber es ist auch nicht irgendwie so aus der Hüfte geschossen, improvisiert. Man weiß oft nicht genau, was es ist. Da ist zum Beispiel allein schon die Tatsache, das kann man verraten, obwohl das ein bisschen ein Clou des Buches ist, dass dieses Schiff, mit dem die deportiert werden soll, das legt dann nämlich gar nicht ab. Das wartet doch auf den letzten Passagier. Der kommt dann und es ist Lenin selbst, der eigentlich die ganzen Leute da auf diese Schifffahrt bringen lassen, der nun aber von Stalin auch quasi außer Landes geschafft werden soll, der kommt da auch zu Tode, Lenin. Und das heißt, Lenin stirbt in diesem Buch 2 Jahre vorher, als er eigentlich stirbt, nämlich schon 1922. Das heißt, wenn man so will, hat Michael Köhlmeier zum Lenin-Jahr, 100. Todestag Lenin, jetzt ein Buch geschrieben, wo Lenin gar nicht in seinem Todesjahr zu Tode kommt, sondern schon 2 Jahre vorher.
Ich bin verwirrt, aber da ist man doch dann ständig am Nachrecherchieren beim Lesen dieses Buchs, oder?
Ja, das ist aber genau der Spaß daran. Also es ist wirklich sehr, sehr faszinierend, eben genau dadurch, dass diese Grenze verschwimmt zwischen Fiktion und Fakt.
Christoph, dann hast du natürlich alle Lizenz, jetzt auch alles möglich Fiktive auf den Buchaufkleber zu setzen. Also wir brauchen ein hochphilosophisches Kurzurteil von dir.
Das Philosophenschiff, Volldampf mit Tiefgang.
Passt perfekt drauf auf den Aufkleber. Michael Kühlmeiers Philosophenschiff ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen, hat 224 Seiten und kostet 24 Euro. Und wir wünschen dir schöne Ostern in Italien. Wie heißt das auf Italienisch?
Buona Pasqua.
Hätte man nicht besser sagen können.
Tschüss.
Radio 1. Reine Poesie. Der Gedichtband des Monats.
Unser Gedichtband des Monats März trägt den Titel Unbezwungen und hält Gedichte von Dorothy Parker. Parker wurde 1893 geboren, hatte ihre literarische Hochzeit als Mittelpunkt der New Yorker Literaturszene der 1920er Jahre und dann nochmal in Hollywood in den 1930er Jahren.
Untreue, Enttäuschung, Depression, Todeswunsch, Trennung. Die Liebe in allen denkbaren Varianten behandelt Dorothy Parker in ihrem Gedicht. Nur eine Form von Liebe gibt es bei ihr nicht, die haltbare, glückliche Liebe. Auch wenn ihre Gedichte oft komisch daherkommen, insbesondere der Reim sorgt darin für humoristische Momente, zeigen sie doch, welche Abgründe Männer und Frauen voneinander trennen können. Wir hören jetzt das Gedicht Erfüllung, das wie der ganze Band von Ulrich Blumenbach übersetzt wurde. Eingelesen von unserer Kollegin Anne Spohr.
Erfüllung. Ich sehn mich nicht nach deinem Barrengold. Es drängt sich mir nicht auf als mein Begehr. Ich habe Märchenschätze nie gewollt. Mein Hort aus goldenen Träumen funkelt mehr. Ein Luxusleben schlägt mir aufs Gemüt. Das sorgt doch nur für Ennui und Qual. Dein Oldtimer, dein Schmuck und dein Gestüt sind mir egal. Ein Kämmerchen im wilden Harlem mag ich mehr als jeden noblen Villensitz. Krieg ich bei Childs ein Brötchen mit Belag, ist's mehr als Steak und Kaviar im Ritz. Dein falscher Mammon macht mich nicht zum Fan. Ehrliche Arbeit sehe ich als Pflicht. Und das trifft sich auch wirklich gut so, denn mehr krieg ich nicht.
Das war das Gedicht Erfüllung, gelesen von Anne Spohr aus dem Gedichtband Unbezwungen von Dorothy Parker. Die zweisprachige Ausgabe der Gedichte von Dorothy Parker ist erschienen im Dörlemann Verlag, übersetzt von Ulrich Blumenbach. 400 Seiten kosten 28 Euro.
Als Großmutter im Regen tanzte. Dieser Roman der norwegischen Autorin und Fernsehmoderatorin Trude Teige war hierzulande eines der meistverkauften Bücher im Jahr 2023. Am vergangenen Donnerstag ist ein neuer Roman von Trude Teige erschienen. Er heißt Und Großvater atmete mit den Wellen. Du hast ihn gelesen, ihn auch auf der Buchmesse mit der Autorin vorgestellt. Ist das Großvaterbuch jetzt eine Fortsetzung der tanzenden Großmuttergeschichte?
Jein, beide Bücher sind voneinander unabhängig. Was sie vor allem verbindet, ist, dass sie ein wenig bekanntes Kapitel der Geschichte des Zweiten Weltkriegs erzählen und beide werden eröffnet aus der Sicht einer Frau in der Gegenwart, die Juni heißt und über ihre Großeltern berichtet, darüber, wie in Familien über den Krieg gesprochen wurde, von einer Generation zur anderen. Und deshalb nennt sich das Projekt, und das ist dann die Klammer, auch die Generationenreihe. Mhm. In Als Großmutter im Regen tanzte ging es um eine norwegische Frau namens Thekla, die mit einem deutschen Soldaten ein Verhältnis hatte und um die grauenvollen Ereignisse in Demmin im Mecklenburg-Vorpommern, wo es in den letzten Kriegstagen zu einem Massenselbstmord kam. In Und Großvater atmete mit den Wellen geht es um die japanischen Lager, in denen auch schlimmste Gräueltaten verübt wurden.
Gibt es denn da irgendeine Verbindung von Japan nach Norwegen?
Ja, und das war eben in Norwegen bis zu diesem Roman in einer größeren Öffentlichkeit auch nicht bekannt, dass nämlich 1000 norwegische Zivilisten von der japanischen Armee inhaftiert wurden, davon 200 Frauen und 120 Kinder. Bei der Recherche nach diesen weiblichen Gefangenen hat sich Trude Teige überhaupt erst die Möglichkeit ergeben, diesen Stoff zu erzählen, denn Kriegsgeschichten sind ja eigentlich immer Männergeschichten. Trude Teige wollte aber eben auch über die Kriegserfahrung von Frauen schreiben.
Und wie genau macht sie das?
Auf eine einfache, aber dramaturgisch sehr ergiebige Art. Es geht um ein Brüderpaar, Sverre und Konrad Bjerke. Die sind an Bord eines norwegischen Tankers, der von einem japanischen U-Boot torpediert wird, Sverre wird, weil er Offiziersrang hat, an Bord des U-Boots gebracht, um verhört zu werden. Die übrige Mannschaft wird massakriert. Konrad überlebt nur mit Glück in einem Rettungsboot. Die Brüder sind also somit getrennt, der eine im Rettungsboot, der andere an Bord des U-Boots. Konrad kommt nach Java, lernt dort die Norwegerin Sigrid kennen, die als Krankenschwester arbeitet. Er verliebt sich in sie, begleitet sie nach Surabaya, weil Sigrids Vater, der dort ein Hotel besessen hat, von den Japanern inhaftiert wurde. Sigrids Schwester Ingerid, die Autistin ist, und die Mutter, die so eine Art degenerierte Kolonialistin darstellt, die sich vor allem für ihren nachmittäglichen Gin interessiert. Mhm. Die beiden kommen ohne den Vater nicht zurecht, deshalb will Sigrid ihnen helfen. Aber bald nach der Ankunft werden auch die Frauen inhaftiert und Sigrid und Konrad werden getrennt. Und so ist nun das gesamte Personal des Romans getrennt. Die Familienbande sind durchschnitten. Und jetzt springt die Handlung Kapitel zu Kapitel von einer Figur zur anderen. Die Handlungszeit sind die Jahre 1943 bis 1945. An einer Stelle wird die Schlacht von Stalingrad erwähnt, die ein wichtiger Wendepunkt im Krieg war. Dann kommt der D-Day vor. Und beim Lesen möchte man den Figuren, die da in einem Frauenlager in Surabaya inhaftiert sind, die auf dem U-Boot sich befinden und so weiter und so weiter. Man möchte den Figuren zurufen, haltet durch, das Kriegsende ist bald da. Während sie Folter, Vergewaltigung, Ermordung, Verweigerung von Nahrung und Medizin, Misshandlung erleiden. Ich belasse das jetzt mal bei den allgemeinen Begriffen. Im Buch wird vieles in erschreckenden Details geschildert.
Der Titel und Großvater atmete mit den Wellen, das hat sowas Leichtes. Was du erzählst, klingt eher nach harter Lektüre.
Und es ist auch eine harte Lektüre. Es ist auch auf eine klassische Art spannend. Es wechselt immer wieder die Tonart, denn Trude Teige ist eine zu achtsame Erzählerin, als dass sie uns durchweg dieser Gewalt aussetzen würde. Es gibt zuweilen auch komische Szenen, wenn die männlichen Lagerinsassen zum Beispiel ein Theaterstück proben und aufführen. Es gibt aber vor allem auch eine zutiefst humane Ebene des Buches, die in diese Dramaturgie der Trennung und die Handlung eingewoben ist.
Und was genau meinst du damit, humane Ebene?
Also wie gesagt, die Figuren verlieren sich aus den Augen. Sie sind auf sich allein gestellt. Und nun würde man denken, unter solchen Umständen würde jeder erst einmal an sich denken, versuchen, für sich was zu essen zu bekommen, für sich Medizin zu bekommen, sich irgendwie im Lager zu arrangieren. Mhm. Aber dieser Egoismus, der ja allzu verständlich wäre, kommt nicht vor. Im Gegenteil, die Figuren sorgen sich um die anderen Menschen in den Lagern, helfen sich untereinander, haben nicht Angst um sich selbst, sondern fragen sich immer wieder, wie geht es meiner Schwester, meinem Bruder, meiner Mutter? Und Trude Teige hat mir in Leipzig bei einer Lesung erzählt, gerade dadurch, dass die Gefangenen sich um ihre Familien sorgen, können sie überleben, behalten sie Hoffnung, dass es den anderen gut geht, versuchen selbst am Leben zu bleiben, damit die anderen sich nicht um sie sorgen müssen. Das ist ein Triumph der Menschlichkeit im Angesichts der Kriegsgräuel, den Trude Teige hier erzählt, der mich aber auch immer wieder hat denken lassen an die Menschen, die heute aus Kriegsgebieten fliehen und Familienmitglieder zurücklassen müssen. Also auch für unsere Gegenwart öffnet dieses Buch unseren Blick.
Ein hartes, aber zutiefst menschliches Buch, Trude Teige und Großvater atmete mit den Wellen, ist übersetzt worden ins Deutsche von Günter Frauenlob. Es erschien im S. Fischer Verlag, hat 406 Seiten und kostet 24 Euro. Secret Heart. Thomas, die Sendung ist rum. Mhm. Du hast ja Ostern zum Fest der Liebe erklärt.
Zu Recht. Ich meine, wir hatten so viel Liebe in der Sendung wie selten.
Ja. Liebe, Menschlichkeit.
Liebesgedicht, Erfüllung.
Meine Güte. Fehlt eigentlich nur noch Ihre Liebesgeschichte, deswegen erinnern wir Sie nochmal dran. Wenn Sie selbst eine berichtenswerte, echte Liebesgeschichte haben, schreiben Sie die ruhig an die Kollegen vom Tagesspiegel, liebe@tagesspiegel.de. Vielleicht spielt ja sogar Radio 1 darin eine Rolle. Das wäre natürlich am allerbesten.
Und jetzt können Sie noch eine weitere tolle Geschichte hören, und zwar unserem Podcast mit der Geschichte von Ton, Steine, Scherben. Und wir hören uns dann hier nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.